scheint in der Universität auf erhebliche Widerstände gestoßen zu sein, wie Professor Stapf kommentierte. Nachdem sein Bruder mit dem Ritterstandspräsident wegen der Einführung der neuen Professur nach Innsbruck gereist war. Der Theologe Helbling, den wir vorhin ja schon sahen, wehrte sich gegen die Mehrarbeit des Erklärens statt Vorlesens. Also in Vorlesungen wurden damals in der Regel Texte verlesen, daher auch der Begriff Vorlesung. Stapf denunzierte seinen Kollegen Dreyer, der am Landtagsrezess mitgearbeitet hatte. Man hielt alles für undurchführbar und forderte sicherheitshalber mal gleich mehr Gehalt. Nichtsdestotrotz bestätigte der Landesfürst den Beschluss und billigte ausdrücklich die Finanzierung durch eine indirekte Weinsteuer. Bei der Abrechnung wird unter anderem Helbling kritisiert, der noch immer nicht auf die erklärenden Vorlesungen in der neuen Methode übergegangen sei. Mit der Finanzierung der praxisorientierten Fächer durch die Stände waren diese damit eine ureigene Sache des Landes geworden. Also es ging weit über die Universität hinaus. Aus Kostengründen wurden also vorübergehend die Kombination von alten Lehrstuhlinhabern mit den neuen Lehraufträgen zulässig, um der Universität neuen Schwung zu verleihen und vor allem zu Nutzen der studierenden Jugend, wie es in den Schriftstücken heißt, die Einrichtung der neuen Studien- und Lehrinhalte und der Lehrstühle für Natur, Völkerrecht und Geschichte zu zeigen. Dies war in den habsburgischen Ländern einzigartig, was die Bedeutung dieser Freiburger Reformen klar macht. Während der ständische Reformimpuls fast ausschließlich die juristische Fakultät betraf und die Theologen Unverständnis äußerten, traf die zweite, zunächst nur angedeutete Reformphase mit dem Biennium, einem sogenannten zweijährigen Grundstudium, vor allem die philosophische und die theologische Fakultät, die beide vom Jesuitenorden dominiert waren. Zumindest teilweise wurden die landständischen Beschlüsse zügig umgesetzt. So wurde das Extraordinariat für Militär- und Zivilbaukunst mit dem kaiserlichen Zeugleutnant Heinze besetzt, der für die Baugestaltung der Stadt Freiburg keine geringe Bedeutung hatte. Der erste Lehrer für Geschichte war der Jesuit Gregor Kolb. Besonders auffallend ist, dass als Lehrmittel gerade das Naturrecht nach Hugo Grotius genannt wird, was man als Affront gegen die Jesuiten und als Hinweis auf eine moderne Haltung in dieser Zeit deuten kann. Vielleicht war es auch eine Reaktion auf die protestantische Konkurrenz an den Universitäten in Halle und Göttingen, galten doch gerade protestantische Autoren als Protagonisten. Das Naturrecht von Grotius wurde damals übrigens auch in Ritterakademien als Standardunterrichtswerk eingesetzt. Das Jus Publicum und die Historia galten als die zentralen Fächer und als Gradmesser von Reformen. Auf Werbehandzetteln, ich möchte Ihnen hier welche zeigen, die stammen jetzt aus der französischen Phase, also zwischen 1677 und 98. Da wird übrigens schon für Freiburg geworben, weil Freiburg ein besonders gutes Klima hätte und es wird vor allem die Bächle erwähnt. Auf dem Werbehandzettel wurde die Aufnahme dieser neuen Studienmöglichkeiten zu günstigen finanziellen Bedingungen, Kost und Logis gelockt. Auch der Bau eines Ballhauses und einer Reitschule durch die Stadt wurde voreilig in Aussicht gestellt. Da die Finanzen der Stadt aber auch schon damals nicht rosig waren, wurde dies erst etwa 180 Jahre später realisiert. Die Einführung der Sprachlehrer, Tanz- und Fechtmeister war hingegen nicht ganz so neu, wie die Werbezettel glauben machen wollten. Die Tanz- und Fechtmeister und Fechtschulen wurden bereits in den Universitätsstatuten von 1460 verboten. Dennoch ist der Besuch dieser Schulen durch Studenten in den 1520er Jahren wie die Existenz eines Fechtmeisters um 1565 belegt. Während der französischen Zeit Freiburgs wurde verstärkt mit Fechtmeistern, Tanzmeistern und Sprachlehrern geworben. Also genau dieses Segment wurde ausgebaut in der Werbung. Die Vorderösterreichische Universität in Konstanz konnte zur gleichen Zeit mit dem gleichen Angebot aufwarten. Spätestens seit dem 16. Jahrhundert deckten mehrere private Fechtlehrer den Bedarf der bürgerlichen und adligen Studenten ab. Gerade dies wussten die Fechtlehrer, wie beispielsweise Bühl, der dies dem Rektor vorhielt. Ich zitiere aus einem Brief: Dass in all und jeden Universitäten und hohen Schulen neben anderen ritterlichen und hochadeligen Exerzitiis vor die Hoch- und Niederstandskavaliers und junge Herrenstudenten man auch jeweilen einen Fechtmeister zu halten pflegt. Also Bühl sucht hier um eine Arbeitsmöglichkeit an. Die Landstände wussten das sehr genau und institutionalisierten letztlich nur die längst bestehenden Verhältnisse, als sie Extraordinariate eben für Tanz- und Fechtmeister sowie für Sprachlehrer für Französisch und Italienisch einrichteten. Schließlich waren viele Sprösslinge des breisgauischen Adels sogar bei Fechtmeistern, die sich um eine solche Anstellung bei der Universität bemühten. Damit machten die Stände sogar zur Bedingung, dass diese Lehrer akademisches Bürgerrecht zu erhalten haben und von der Universität besoldet werden. Die Universität erklärte gegenüber der Stadt, dass infolge der neuen Studien neue Studenten kämen, die Geld nach Freiburg brächten. Wobei diese Formulierungen daraus ausgerichtet waren, die Stadt auf ihren Beitrag zur Attraktivität, beispielsweise eben durch die schon erwähnte Errichtung eines Ballhauses, hinzuweisen. Gerade mit diesem Ballhaus und Reithaus glaubte die Universität, noch mehr Adlige in die Stadt ziehen zu können. Keine zwei Jahre nach diesem landständischen Rezess, neue praxisorientierte Fächer an der Universität zu installieren, wurde die Universität mit einem weiteren externen Impuls für eine Studienreform konfrontiert. Regierungskreise erwogen offensichtlich eine Studienzeitverkürzung. Was einen grundsätzlichen Angriff auf die jesuitischen Bildungsvorstellungen bedeutete, dass sich die Reform auf die von den Jesuiten dominierten philosophischen und theologischen Fakultäten beschränkte. Die Universität und insbesondere der Jesuitenorden wurde auch dieses Mal von den externen Vorstößen überrascht und war auf Abwehrversuche beschränkt. Während der Universitätsspaltung war schon einmal eine Verkürzung des Grundstudiums von 3 auf 2 Jahre thematisiert worden. Der Jesuitenorden stand nicht mehr unreflektiert in der Gunst des Kaisers, vielmehr waren jesuitische Bildungsdoktrinen und die kaiserliche Vorstellung von Bildung nicht identisch. Ich zeige Ihnen hier ein Bild von Kaiser Karl VI., um den es jetzt im Folgenden geht. Seine Erziehungs- und bildungspolitischen Vorstellungen, also die von Kaiser Karl VI., der mit der aus einem protestantischen Haus stammenden Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel verheiratet war, war von den Gedanken der protestantischen Reformuniversitäten sicher mit beeinflusst. Überhaupt scheint der politisch und militärisch eher glücklose Monarch Karl seine Hauptaktivitäten, besonders seit dem Scheitern seiner Spanienpolitik 1714, in der Pflege der Musikkultur, Kunst, einer Erweiterung der Hofbibliothek und Förderung der Baukunst gesehen zu haben. Im September 1717 war klar, dass das Grundstudium definitiv verkürzt werden sollte. Der Jesuitenprovinzial Josef Breis versuchte mit einer Denkschrift zu protestieren und der Orden torpedierte das 2-jährige Grundstudium, wo es nur ging. Die Jesuiten kamen dennoch erstmals seit 1620 mit ihren Bildungsvorstellungen an der Universität in Freiburg nicht mehr zum Zuge. Freiburg war die erste habsburgische Universität, die mit einem Biennium eine Vorreiterrolle übernahm. Die Säkularisierung der Universitäten durch eine weltlich-staatliche Bildungspolitik hatte in den habsburgischen Landen in Freiburg begonnen. Wiederholt fragte die vorderösterreichische Regierung an, wie denn die Umsetzung und der Erfolg dieses Biennium Studiis Philosophici sei, wie die Auswirkungen auf die Studierendenzahlen seien. Während die anfänglichen inhaltsarmen Beteuerungen von 1721 die Studienzeitverkürzung eingeführt zu haben, eher darauf schließen lassen, dass nicht viel Nennenswertes geschehen war, so sprach die Universität im darauffolgenden Jahr von einem Erfolg der Reformen. Es seien nun weit mehr Hörer in den Kursen gewesen als in den bisherigen dreijährigen Kursen, auch wenn sich dies in den Zahlen der Immatrikulierten nur teilweise niederschlägt. Das zweijährige Kurssystem sei umso notwendiger, da die umliegenden Schulen im protestantischen Straßburg, aber auch an den jesuitischen Schulen in Enzesheim und Molsheim, also beide im Elsass, ebenfalls zweijährige Kurse abhalten würden. Offenbar verbesserte sich der Zustand der Freiburger Universität stetig und einige Jahre später wurden die Reformen nicht mehr in Frage gestellt. Wer oder was oder beides steckte aber hinter diesen Reformen? Der erste Reformschub ging zweifellos auf die Landstände zurück, wie ich Ihnen ja bereits erläutert habe, deren Exponent der Ritterstandspräsident war und dessen Syndikus Stapf über die Umsetzung verhandelte. Ich habe Ihnen das Bild des Ritterstandspräsidenten an die Wand geworfen, Ferdinand Hartmann von Sickingen. Er war seit 1698 Assessor des Ritterstandes, war 1700 bis 1725 Ritterstandspräsident. Er hatte an der Französischen Universität in Freiburg studiert, war auf seiner Kavalierstour in Augsburg, Nürnberg, Regensburg, Wien, Prag, Berlin, Braunschweig, Dresden, Münster und an verschiedenen Orten in Frankreich. Ferdinand Hartmann von Sickingen lernte in Würzburg und Rom Jura, Fechten, Tanzen, Französisch und Italienisch, besuchte alle größeren katholischen und protestantischen Residenzen und Höfen in Mitteleuropa. Er hatte bei Audienzen und Bällen seiner Kavalierstour alle die Erfahrungen mit den höfischen Gesellschaften, die für ihn und seine Karriere als Adligem von zentraler Bedeutung waren. Sein Stand, seine Stellung und seine Beziehungen zum Hof ließen ihn 1725 schließlich Statthalter der vorderösterreichischen Regierung in Freiburg werden. Sein Bruder Edmund von Sickingen war 1686 in den Jesuitenorden eingetreten, 1699 in Freiburg immatrikuliert und an verschiedenen Jesuitenkollegien tätig, bis er 1737 starb und in der Gruft unter der Freiburger Jesuitenkirche, also hier in der Bertholdstraße, begraben wurde. Hier sehen Sie, als wir die Gruft im Jahr 2000 geöffnet haben, ein Foto seiner Grabtafel. Und hier sehen Sie noch einige Bilder der Gruft, die ja sonst nicht zugänglich ist. In der Gruft sind weit über 100 Bestattungen noch erhalten oder noch nachzuvollziehen. Die enge Beziehung des Ritterstandspräsidenten von Sickingen zum Jesuitenorden zeigt sich nicht nur, dass sein Bruder im Jesuitenorden war, auch in der Vermählung seiner Tochter in der Jesuitenkirche, während seine Mutter als Stifterin von Eucharistiekelchen und Messgewändern hervortrat. Beide können Sie in großer Zahl im Uniseum sehen. Sickingen hatte sowohl die klassischen Erfahrungen der Kavalierstouren und des Universitätsbetriebes als auch seine persönlichen Verbindungen zum Jesuitenorden. Halle und Göttingen als protestantische Reformuniversitäten mit lebenspraktischer Ausrichtung waren in aller Munde, da sie Disziplinen anboten, die der Adel für die Ausbildung seiner Söhne benötigte. Nur mit modernen Fremdsprachen, höfischem Benehmen, Tanzen und Fechten konnten Adlige eine Karriere in Militär und Diplomatie durchlaufen. Gerade dies konnten ihnen fast nur Reisen oder Ritterakademien, fast nie aber Universitäten, schon gar nicht katholische Universitäten bieten. Der vorderösterreichische Adel hatte zudem das Problem, dass im Südwesten des Reiches für seine Jugend weder eine Ritterakademie noch eine universitäre Alternative zur Verfügung standen, da die umliegenden modernen Bildungseinrichtungen alle protestantisch waren. So drangen die Landstände und vor allem der Ritterstand unter seinem Präsidenten von Sickingen auf Reformen. Die landständische Initiative war so die konsequente Weiterentwicklung der Idee der Ritterakademien. In fachlicher Ausrichtung unterschieden sich die Freiburger Reformen kaum von Ritterakademien, die in ihrem Unterrichtsprogramm Mathematik, Architektur, Geographie, Geschichte und nicht zuletzt Jura in Kombination mit der Pflege von altadligem Bildungsgut und Exerzitien enthielten. Das ist das Jesuitenkolleg oder wie es heute genannt wird, Alte Universität in der Bertholdstraße. Der Beschluss der vorderösterreichischen Stände verband diese Bildungsangebote einer Ritterakademie mit den als modern geltenden juristischen Fächern, deren Einführung an den Universitäten in der Regel ein Gradmesser der Modernität um 1700 waren. Im Mittelpunkt standen die für Adel und das aufstrebende Bürgertum karrierefördernden Disziplinen, die sich auch im ritterständischen Bibliothekskatalog widerspiegeln. Die Landstände finanzierten die Extraordinarien, die sie bisher nur an den protestantischen Hochschulen außerhalb Österreichs gab, selbstverständlich aus eigenem Interesse und auf ihre Kosten. Als von den Ständen für das Land finanzierte Lehrkanzeln hatten sie daher öffentlich und in der Landessprache also Deutsch vorzutragen und nicht mehr in der seit dem Mittelalter üblichen Wissenschaftssprache Latein. Gleichzeitig verbanden die landständische Initiative diese modernen Disziplinen mit der Universität, die im Gegensatz zu den Ritterakademien nicht standesexklusiv war. Eine propädeutische Stufe vor der Universität war in Form eines Gymnasium Academicum in Freiburg vorhanden. Oben über dem Jesuitenkolleg sehen Sie eine Vignette, die stellt das Gymnasium Academicum dar. Na? Hier habe ich es nochmal rausvergrößert. Das Gymnasium Academicum stand gegenüber der alten Universität an der Stelle der heutigen Buchhandlung Rombach und ging 1944 unter. Die ständischen Reformen verbanden so Vorstellungen von Ritterakademien mit der Universitätsidee, einschließlich einem Gymnasium Academicum, und visierte somit ein einzigartiges Bildungszentrum an der Stelle der kostspieligen Auslandsaufenthalte des Adels an. Dem oberrheinischen Adel war offensichtlich bewusst, dass eine Ritterakademie in Freiburg unrealistisch und nicht mehr modern war. Sicher kannte sie gingen auch die modernen protestantischen Universitäten mit deren großen Bedeutung der juristischen Ausrichtung, was wohl in engem Kontakt mit dem Syndikus, eben den Juristen Stapf, dazu führte, dass diese Idee von einer Kombination aus Ritterakademie, Universität und Gymnasium an einer jesuitischen Basisuniversität entstehen konnte. Sie beschritten so in gewisser Weise durch das Hineintragen eigener Fächerwünsche und Bildungsvorstellungen in die Universität den Weg, die Wissenschaft und ihre Institution hoffähig zu machen. Verhandlungsführer für Sickingen und die Landstände sowie für die Universitätsseite waren die Brüder Johann Jakob und Johann Georg Stapf aus Freiburg, die auch beide hier studiert hatten. Johann Jakob lehrte an der Universität, bevor er 1710 die von dem vorderösterreichischen Ritterstand angetragene Position eines Syndikus übernahm. Als ritterständischer Syndikus hatte Stapf jedoch nicht nur die Geschäfte des Adels zu lenken und direkten Zugang zum Ritterstandspräsidenten, sondern er führte auch die Geschäfte für die Gesamtkörper der Stände, pflegte den Kontakt zur Stadt und allen wichtigen Regierungs- und Kammerstellen. Johann Jakob Stapf muss es außerordentlich gut verstanden haben, seine Stellung in der Universität und seine persönlichen Kontakte miteinander zu verknüpfen und für sich zu nutzen, sonst wäre ihm kaum eine Karriere vom Universitätslehrer, Ritterstandssyndikus bis zum vorderösterreichischen Regierungsrat und Kanzler gelungen. Sein älterer Bruder Johann Sigismund war der zweite Verhandlungsführer, der ebenfalls seit 1699 in Freiburg an der Universität lehrte. In 42 Dozentenjahren begleitete er 22 Mal das Rektorenamt. Nach dem Tod seiner ersten Frau heiratete er, ganz zufällig, die Tochter des ritterständischen Syndikus, was wiederum seinem Bruder Johann Jakob den Weg zum ritterständischen Syndikat bereitete. Diese drei Personen waren die Architekten dieser frühen Freiburger Universitätsreform. Mit den Reformen erhielt der Ritterstand das für seinen Nachwuchs gewünschte Bildungsangebot, eben vor allem in Jura und den Exerzitien, an einem jesuitisch-katholischen Bildungsinstitut. Die zwei Juristen Stapf bildeten die personelle Brücke zwischen Geldgeber und Universität. Die modernen juristischen Disziplinen bildeten die gemeinsamen Interessen und verschafften den Professoren zusätzliche Einkünfte. So waren Kavalierstouren überflüssig, der junge Adel wurde ohne konfessionelle Gefährdung qualifiziert, die Adelsfamilien sparten Kosten und die Universität wurde attraktiver. Die Regelung, dass die ansässigen Professoren die neuen zusätzlichen Fächer zunächst selbst lehrten, sicherte diesen eine Aufbesserung ihrer Finanzen. Während der Einführung der neuen Fächer waren diese als praxisorientierte Reformen zunächst fast ausschließlich auf die Exerzitien und die juristische Fakultät beschränkt. Die Universität scheint von den Initiativen und Impulsen vollkommen überrascht gewesen zu sein. Die jesuitisch dominierten philosophischen und theologischen Fakultäten opponierten dagegen. Die kaiserliche Anordnungen, die nur für Freiburg Gültigkeit besaßen und der Zusammenhang mit der Einführung der neuen Unterrichtsfächer durch die Stände legen es nahe, dass es sich hier in Freiburg um ein erstes Versuchsfeld für Bildungsreformen und für die Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit handelte. Freiburg bot sich als halbjesuitische Universität wegen ihres desolaten Zustandes sowie ihrer geografischen Lage zwischen den protestantischen Universitäten Heidelberg, Tübingen, Straßburg und Basel an. In Freiburg sollte durch die ständischen Initiativen die Funktionen einer Universität und einer Ritterakademie vereinigt werden und mit dem universitären Gymnasium zusammen eine Art Bildungszentrum werden lassen, das einzigartig gewesen wäre. Die neuen landständischen Lehrkanzeln und das verkürzte Grundstudium sollte die Freiburger Universität attraktiver machen und finanziell potentere und adlige Studenten an die katholische Universität locken. Die Freiburger Reformansätze zur Studienzeitverkürzung erlangten dennoch nicht den Erfolg, wohl weil zu wenige flexible und reformwillige Professoren die Impulse in Freiburg weitertrugen. Kurz, es fehlte am Durchsetzungswillen der Freiburger Professoren. Dennoch waren die kaiserlichen wie die landständischen Impulse in Freiburg durchaus eine Vorstufe zu den Maria-Theresianischen und Josephinischen Universitätsreformen. Und damit komme ich zum zweiten Teil. Was ich vorhin vergessen habe zu sagen, dieses Gymnasium existiert zwar nicht mehr als Gebäude, aber doch als Institution heute noch im Bertholdsgymnasium fort. Die aufgeklärte Bildungspolitik Maria Theresias und Josefs II. Man kann vorsichtig sagen, dass im frühen 18. Jahrhundert die Ansätze zu Reformen vom Westen der habsburgischen Lande in den Osten getragen wurden, um schließlich eine Generation später unter Maria Theresia, die Sie hier sehen, und ihrem Sohn Josef II. Wieder von Wien aus in den Westen getragen zu werden, als Freiburg 1767-68 nach Wiener Vorbild schließlich zwangsreformiert wurde. Damit haben Sie den nächsten Akteur, Josef II. Und den dritten im Bunde, auf einer Ebene tiefer, Gerard von Swieten. Den Auftakt dieser Reformen initiierten die Impulse Gerard von Swietens, dem niederländischen Leibarzt Maria Theresias, der seine Ideen zuerst an der Wiener Medizinischen Fakultät erprobte. Dort galten sie als Vorbild der Wiener Universitätsreformen, die ihrerseits wiederum Modellcharakter für alle habsburgischen Universitäten erhielten. Also, nach 35 Jahren war der aufgepfropfte Reformelan in Freiburg längst sanft entschlafen, sodass die Freiburger Hochschule im Herbst 1752 erstmals von den Wiener Reformverordnungen aufgeschreckt und mit ihnen konfrontiert wurde. Erst nach einem Dreivierteljahr, nachdem die Aufforderung aus Wien in Freiburg eingetroffen war, sah sich die Universität überhaupt in der Lage, darauf zu antworten. Natürlich ablehnend. Im Grunde machte sich der Freiburger Universitätssenat keine großen Gedanken über Studienreformen oder Modernisierungen, sondern nur über die Strategien, wie die Veränderungen zurückgewiesen werden konnten. Der Siebenjährige Krieg 1756 bis 1763 band die Wiener Kräfte vollständig, sodass die Freiburger Universität zunächst von weiteren Reformvorschriften und drängenden Wiener Reformwünschen verschont blieb. Schon bald schien der Reformgedanke fast vergessen, der Reformwille war in Freiburg ohnehin nicht vorhanden. Nochmals 3 Jahre später gab der Senat schließlich zu, dass Reformen durchaus vielleicht etwas nützlich sein könnten. Gleichzeitig erneuerte die Theologische Fakultät aber kirchliche Feiertage und alte Bräuche, womit die Universität im krassen Gegensatz zu den rationalisierenden und säkularisierenden Wiener Reformideen stand. So ist die Äußerung einer zeitgenössischen Quelle zu deuten, nach der in Freiburg niemand mehr außer Breisgauer und österreichischen Schwaben studierte, da die Universität die Wissenschaften, die man für eine Karriere am meisten benötige, eben am wenigsten lehrte. In Freiburg wollte sich niemand in seinem ruhigen und von Wien weit entfernten Hochschuldasein stören lassen. Da Wien aber schon mit einer ablehnenden Haltung der Freiburger gerechnet hatte, drohte der Hof vorsorglich mit Gehaltskürzungen und der Nichtanerkennung der Freiburger akademischen Grade. Die Freiburger Universität taktierte trotzdem weiterhin zwischen Nachgeben und Ablehnung und verwies auf lokale Besonderheiten, die die Umsetzung nicht oder so nicht sinnvoll erscheinen ließen. Franz Konrad Roth als Fürstbischof von Konstanz und Konservator der Universität hatte die Universität auf eine unnachgiebige Haltung eingeschworen und sie aufgefordert, auf den alten Privilegien, dass die Universität nämlich eine kirchliche Einrichtung sei, zu beharren. Das war ein ausgesprochen schlechter Rat, wie sich schnell herausstellen sollte. Es hätte dem Senat eigentlich schon zu denken geben müssen, dass selbst die Verbindungsleute, also die Hofagenten der Universität in Wien und der Jesuitenprovinzial dringend zum Einlenken rieten, um die angedrohten Repressalien noch abzuwenden. Stattdessen aber erwog die Universität sogar, ihre Wiener Hofagenten zu entlassen. Es stellte sich schnell heraus, dass die Freiburger Professoren unter einer ungeheuren Selbstüberschätzung litten, was in Wien natürlich als Halsstarrigkeit und Frechheit gedeutet wurde. Selbst der aus Freiburg stammende Paul Josef Ricker, der Vater des später in Freiburg lehrenden Josef Anton Ricker, der kaiserliche Ratgeber Maria Theresias und Mitgestalter des josephinischen Staatskirchenrechts, empfahl dringend, aber vergeblich, die Wiener Vorschläge anzunehmen. Erst als es zu spät war, begriff es auch der Freiburger Senat, dass er mit Wien nicht nur über eine Steuerleistung, sondern über die gesamte Autonomie der Universität verhandelt hatte. Die fiskalischen Belange und nicht die Studieninhalte waren zum Kernpunkt der Auseinandersetzung geworden. Als die Universität Angaben über ihr Vermögen verweigerte, wurde die von der Regierung ausbezahlten Gehaltszulagen der Professoren umgehend einbehalten und einzelnen Senatoren zur Strafe Militärangehörige zwangseinquartiert. Der vorderösterreichische Regierungskommissar Hermann von Greifeneck, Sie kennen sicher das Greifeneck-Schlössle in Freiburg, hob binnen eines Jahres die Autonomie der Universität auf und degradierte sie zu einer Staatsanstalt. Zunächst wurde der Syndikus inhaftiert, einige Tage später wurden Archiv, Kanzlei und Bibliothek versiegelt und der Senat suspendiert. Am 31. März 1767 wurde der Universität eine neue Verfassung, ganz zufällig fast identisch mit der Wiener, verordnet. 2 Tage später fanden sich auf Befehl der Regierung 6 Professoren ein, die der Übergabe der Insignien, der Siegel und Schlüssel an den neuen Rektor Fröhlich von Fröhlichsburg beiwohnten. Der alte Senat wurde in 4 Gremien aufgespalten. Die Eigenständigkeit der Fakultäten wurde durch die Einschaltung eines Direktors, der als Vertrauensmann der Regierung fungierte und Weisungsbefugnis erhielt, beschnitten. Berufungen und Direktorenwahl wurden von Wien aus kontrolliert. Die Unterrichtsmethode sollte jetzt ebenfalls zwingend vom Diktieren und Vorlesen definitiv zum erklärenden Vortrag wechseln. Als neue Insignie erhielt der Freiburger Rektor eine Amtskette mit einem Medaillon, das das Bildnis Maria Theresias zeigte und den Rektor somit stets daran erinnerte, wer seine Herrin sei. Diese Amtskette ist natürlich bis heute noch in Gebrauch. Die Wiener Reformen hatten im Grunde aber nie eine einheitliche Zielsetzung und sie waren keinesfalls immer stimmig. Ein Zeichen nicht nur der damaligen Politik. Einerseits betrafen sie die Studienpläne, in denen die Freiburger theoretisch den Wiener Reformen sogar teilweise voraus waren, sofern die Personen der Lehrenden sie denn angewandt hätten. Andererseits wurden die Reformanregungen von den jesuitisch dominierten philosophischen und theologischen Fakultäten strikt abgelehnt. Bei Reformen, die nicht die traditionellen Strukturen betrafen, war die Universität flexibel und willig. Gemeint sind beispielsweise die Einführung von praktischen Unterrichtsmitteln, die physikalische, mathematische, astronomische Instrumentensammlungen, die man aus Innsbruck bezog, oder auch die Einrichtung einer ersten Bibliotheca Academica. Die Freiburger Hochschule hatte aber den Anspruch der absolutistischen Herrscherin vollkommen verkannt, was fatale Folgen haben musste. Es ist fast überflüssig zu erwähnen, dass die aufoktroyierte strukturelle Reform aber trotz der Beratungsresistenz der Freiburger Professoren durchgeführt wurde. Genauer besehen nahm die Regierung schon seit 1752 sukzessive personellen Einfluss bei der Lehrstuhlbesetzung. In der Theologischen Fakultät wurde bei Neuberufungen das jesuitische Lehrstuhlmonopol durch die Besetzung mit anderen Ordensgeistlichen gebrochen. Reformerisch gesinnte Absolventen der Wiener Universität kamen ab den 1760er Jahren an die habsburgischen Hochschulen zur Fortpflanzung des Reformgeistes. So auch in Freiburg, da zunehmend Wiener Absolventen und Reformbefürworter wie Josef Anton Ricker, also den Sohn des zuvor gezeigten Rickers, hier haben wir ihn, auch dieses Bild hängt im Uniseum, Johann Caspar Ruf oder Karl Schwärzel, hierher kamen und binnen weniger Jahre der gesamte Lehrkörper ausgetauscht wurde. Nahezu alle diese Professoren neuen Typs waren gebürtige Vorderösterreicher, die in Wien studiert hatten und schließlich wieder in die vorderösterreichischen Lande an die Universität Freiburg kamen bzw. geschickt wurden. Auch das Flair der Weltstadt Wien und das höfische Zentrum dürfte eine tragende Rolle für die Studienwahl dieser Vorderösterreicher gespielt haben. Aber auch in Wien war längst nicht alles ideal. So schreibt Johann Anton Sauter, den kennen Sie von der Sauterstraße, beispielsweise über Wien, dass dieser überfüllten Großstadt die Straßen knöcheltief mit Kot bedeckt seien und es nicht einfach sei, nicht von einer der 700 Mietkutschen überfahren zu werden. Auch die Cafés, Bierstuben, die mit Spielern, Säufern und den geschwätzigen Windbeuteln voll sind, geben ein wenig schmeichelhaftes Bild der habsburgischen Metropole. Manch einer zog die Konsequenz daraus und blieb lieber in seiner Studierstube, sodass dabei der Unterschied zwischen Wien und Freiburg nicht mehr groß sei. Hier haben Sie ein Bild einer Studierstube aus Wien in dieser Zeit. Nach ihrem Studium kamen diese Professoren dann an die neu eingerichtete Freiburger Universität und nach den Wiener Erfahrungen vielleicht nicht einmal so ungern, um hier die theresianischen Lehrmaximen umzusetzen. Damit war in Freiburg ein radikaler organisatorischer Neubeginn inszeniert, wie auch ein fast vollständiger personeller Austausch des Lehrkörpers in kürzester Zeit erreicht war. Wien war zur Station in der Karriere, ohne Wiener Studium kaum Erfolg, auch nicht in Freiburg. Was veränderte sich aber durch diese Reformen im Lehrbetrieb? Die Reformen brachten in mehreren Schüben für die Universität eine Vielzahl von Veränderungen, aber auch straffere Organisation und Dienstaufsicht der Professoren. Diese Entwicklung wurde schon von Zeitgenossen wie Franz Josef Sulzer sehr kritisch gesehen. Ich zitiere: Jede Universität ihren Referenten, jede Fakultät ihren Direktor, denen die Lehrer untergeordnet sind. Despotismus verträgt sich mit den Wissenschaften nicht. Daher denkt man, wie die vorgeschriebenen Normen und wie der Direktor zu denken befiehlt oder zu denken scheint. Weiterzugehen ist gefährlich. So wird ein österreichischer Lehrer eine Maschine, die am Draht gezogen wird, für sich nicht denkt, nicht denken darf. Daher sind unsere Universitäten im Ganzen genommen die unbedeutendsten in Deutschland. Das ist übrigens die Bibliothek, die damals eingerichtet wurde. Das ist das umgebaute Gymnasium Academicum. Einer der markantesten Einschnitte war sicherlich die Abschaffung der Gelehrtensprache Latein als Unterrichtssprache, die durch das Deutsche ersetzt wurde, aber es wurden auch die Reformanforderungen an Studenten erhöht. Demgegenüber wurde das Promotionswesen vereinfacht, vor allem der Pomp und die Kosten erheblich gesenkt, sodass mehr Absolventen sich eine Promotion leisten konnten. Damit einher ging durch die Angleichung des Magistergrades der Philosophischen Fakultät an das Doktorat der übrigen Fakultäten, was auch ein vorläufiges Ende des Magistertitels und eine Aufwertung der Philosophischen Fakultät bedeutete. Das Baccalaureat war als Graduierungsstufe abgeschafft. Heute wird es als zukunftsträchtige Errungenschaft in seiner englischen Form als Bachelor wieder eingeführt. Die Einführung von Vorlesungsverzeichnissen war zusammen mit der Ausweitung des Fächerspektrums eine wichtige Neuerung. Letztlich dauerte es aber eine Generation lang bis in die badische Zeit hinein, bis die Vorlesungsverzeichnisse seit 1806 tatsächlich regelmäßig jedes Semester erscheinen. Auch sollte nach Joseph II. An seinen Universitäten nur noch gelehrt werden, was die Studierenden, ich zitiere, zum Besten des Staates anwenden können, da die wesentlichen Studien in Universitäten für die Bildung der Staatsbeamten nur dienen, nicht aber bloß zur Erzielung Gelehrter gewidmet sein müssen. Aus diesen Sätzen ist zu erahnen, was staatlicher Einfluss bedeuten sollte. Mit den Reformen und der Auflösung des Jesuitenordens 1773 gab es weitere personelle Veränderungen im Lehrkörper. Insgesamt wurde der Betrieb weitgehend säkularisiert und im josephinischen Sinne der kirchliche Einfluss und die religiösen Feierlichkeiten reduziert. Heinrich Schreiber berichtet, dass schon sehr bald deutsche Protestanten und russische Griechen in Freiburg studiert hätten, und als ein russischer Mediziner aus Moskau 1781 an einer Krankheit in Freiburg erlegen sei, hätten 12 Freunde mit Fackelträgern zur Seite ihn zu Grabe getragen. Unter den Gesichtspunkten der Nützlichkeit und Schlichtheit wurden auch die akademische Kleidung abgeschafft und die Zahl der Arbeitstage erhöht, beziehungsweise die unterrichtsfreien Tage an der Universität erheblich reduziert. Die akademische Kleidung, die nicht mit den Professorentalaren zu verwechseln ist, stand allen Doktoren zu und wurde von diesen bei den offiziellen Anlässen getragen. Dazu gehörten Birette, Handschuhe, ein Schultermantel und so weiter. Und nur der Rektor hatte ein anderes, hervorhebendes Gewand. Alle diese Dinge wurden unter dem Zeichen der Rationalität abgeschafft und an einen Breisacher Altkleiderhändler verkauft. Die Veränderungen sind auch am Buchbesitz nachzuvollziehen. In der juristischen medizinischen Fakultät sind die fortschrittlichen Literaturbeschaffungen schon seit 1752 festzustellen. Das ist der neu eingerichtete Bibliothekssaal. In der philosophischen und theologischen Fakultät, also den jesuitisch dominierten Fakultäten, sind hier die Reformansätze etwas später, erst seit 1768 zu erkennen. Als letztes Bild habe ich von dieser Bibliothek Ihnen den Türsturz noch gezeigt. Auch dieser befindet sich im Uniseum, den hat man noch aus dem Bauschutt vor dem heutigen Rombach-Bibliothek, Buchhandlungsbau gerettet. Hinzu kommt, dass die noch immer dominierende Rolle des lateinischen Druckwerkes in den Naturwissenschaften und in der Philologie wichtige Konkurrenz in Werken der französischen Sprache erhielt. Nach einigen Jahren sah sich der Bibliothekar Ruf sogar genötigt, dem Eindringen englischsprachiger Literatur Aufmerksamkeit zu schenken. Aus heutiger Sicht amüsant mag der Vorschlag des Botanikers Lipp sein, man möge ein 20-bändiges botanisches Werk von Hill beschaffen, das in den Bibliothekssälen ein großer Schmuck sei und zudem auch noch zum Besten dienen könne. Allerdings gäbe es einen großen Nachteil. Das Werk sei in Englisch verfasst. Zwecks Allgemeinverständlichkeit erbot sich Lipp aber, die Bände nach und nach in Latein zu übersetzen. Dennoch scheint das Werk dann doch nicht die Gnade des Erwerbs erfahren zu haben. Auch bei den Druckorten der neu beschafften Werke dominierten die Orte aber nach und nach der als modern geltenden protestantischen Universitäten wie Göttingen, Halle, Leipzig, Jena und Wittenberg. Die Freiburger Universität musste sich, wie man nach den Äußerungen von Paul Rigger, also dem älteren Rigger, sagen kann, diesem Joch der Reformen beugen. Die erfolgte Aufhebung des Jesuitenordens 1773, wodurch dieses Jesuitenkolleg wieder Universitätsgebäude wurde, schaltete zudem noch einen wichtigen Bildungstraditionalisten definitiv aus und beförderte die Reformen. Dennoch kamen mit den neuen Wiener Professoren nicht nur Technokraten nach Freiburg, die allein nach den josephinischen Nützlichkeitsmaxime lehrten, lebten und die Universität prägten. Ich habe hier nochmal die Zusammenfassung von allen diesen Dingen, die sich geändert haben, und möchte jetzt noch zum Abschluss fast anekdotenhaft noch 3 Minuten auf die Professoren eingehen. Diese Professoren neuen Typs und die Reformer wussten nämlich auch damals durchaus schon zu feiern und zu zechen, wie es Anekdoten berichten. Josef Anton Rigger mit Frau, Johann Kaspar Ruf mit Frau, der Theologe Dannenmeier und ein universitätsfremder Mediziner besuchten beispielsweise im Juli 1775 St. Barbara, verkleideten sich in fast kindischer Manier, spielten donquichottische Spielchen und zechten heftig bei der, Zitat, dicken Frau Vögtin, Zitat Ende. Wohl ziemlich beladen ließen sie sich um Mitternacht von einem Bediensten, der eine Laterne auf dem Kopf trug, in einem Heuwagen nach Hause kutschieren. Dabei muss es laut Grölen und Lachen zugegangen sein, dass sie den ganzen Schwarzwald vollgelacht hätten, wie es heißt. So berichtet zumindest Ruf einem Freund. Einer der Professoren neuen Typs war der im Bild stehende Johann Georg Jacobi, der aus einer wohlhabenden Fabrikantenfamilie bei Düsseldorf stammte. Auch wenn die genauen Gründe für seine Berufung nach Freiburg 1784 unbekannt sind, steht seine Berufung als Protestant in das katholische Freiburg ebenso wie seine wenig später erfolgte Wahl zum Rektor in unmittelbarem Zusammenhang mit den Reformen und josephinischer Toleranz. Ein Zeichen, wie stark die Reform durchgegriffen hatte, war seine Wahl zum Rektor und erregte entsprechendes Aufsehen. Jacobi ließ sich daher seine Wahl sicherheitshalber extra durch eine zweite Wahl von den Freiburger Kollegen bestätigen. Dieser Vorgang fand in der Öffentlichkeit und in den Zeitschriften großen Widerhall. Ich zitiere: Ein protestantischer Rektor einer katholischen Universität ist ein bisher noch nie gesehenes Phänomen. Zitat Ende. Jacobi hatte neben den hohen Ämtern und Funktionen in Freiburg auch sein spätes privates Glück gefunden. Als 50-Jähriger heiratete er die 25 Jahre jüngere Tochter des Klostermetzgers von St. Peter, Maria Ursula Müller. Sie hatte als Kind Ziegen gehütet, bevor sie unter anderem als Kindermädchen bei der Familie von Sickingen arbeitete. Hier schließt sich schon fast wieder der Kreis. Sie wird gerne als wälderische Schönheit mit einer ganz besonderen Koketterie beschrieben. Sie sei gerne, Zitat, mit ihrem hochroten Unterrock gar stolz einhergeschwänzelt
und Jacobi stilisierte seine Ehe als das Bündnis von Kunst und Natur.
Also Sie sehen, so wenig nüchtern viele dieser Reformprofessoren waren, so wenig beständig waren auch viele der theresianisch- und josephinischen Reformen. Sicher ist nur, dass sie die heftigsten Eingriffe in die Struktur der Universität seit Jahrhunderten waren. Ob man das künftig auch von den gegenwärtigen Universitätsreformen und den Exzellenzinitiativen sagen können wird, oder ob diese auch als aufgeklärt absolutistische Eingriffe des Staates gewertet werden, kann bei der Samstagsuniversität anlässlich der 600-Jahr-Feier der Freiburger Universität sicher besser beurteilt werden als heute. Ich danke Ihnen und möchte Ihnen noch einen Hinweis auf das Uniseum geben.
Ja, lieber Herr Dr. Speck, ganz herzlichen Dank für Ihren interessanten Vortrag, für die Anekdoten, die wir mit nach Hause nehmen dürfen und für die Einladung ins Uniseum. Und es hat Tradition, dass es bei der Samstagsuni etwas vom Münstermarkt gibt. Ich habe Ihnen heute Spargel mitgebracht. Hätte ich gewusst, dass Sie heute noch aufs Rennrad steigen wollen, hätte ich etwas ausgesucht, was die Kohlenhydrate wieder mehr auffüllt. Ich hoffe, Sie lassen es sich trotzdem schmecken. Herzlichen Dank. Und wenn Sie noch Interesse an Fragen haben, steht Herr Dr. Speck auch dafür noch zur Verfügung. Ich mache gleich das Licht an, damit diejenigen, die gehen wollen, auch heilen Fußes aus dem Hörsaal kommen, und alle anderen dann bitte ich dann, wenn Sie noch Fragen haben, hier zu uns runterzukommen, dann steht Herr Dr. Speck noch dafür zur Verfügung. Danke für Ihr Kommen, ein schönes Wochenende. Und lassen Sie mich nicht vergessen, Sie auch herzlich einzuladen zu den weiteren Vorträgen der Samstagsuni. Am kommenden Samstag wenden wir uns der medizinischen Fakultät zu. Sie finden die Ankündigung in unserem Faltblatt, was vorne ausliegt oder auf den Pulten ausliegt. Herzliche Einladung auch zum nächsten Samstag.